Hallo und vorab noch ein kurzer Hinweis. Diese Folge von Auf den Punkt, die US-Wahl, wurde am vergangenen Freitag schon im gleichnamigen Kanal veröffentlicht. Wenn Sie die nächsten Episoden also immer möglichst aktuell hören wollen, abonnieren Sie gerne auch diesen Kanal. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ansonsten erscheint jede Folge aber auch weiterhin sonntags hier im regulären Kanal von Auf den Punkt. Viel Spaß beim Hören. Im amerikanischen Wahlkalender hat der Super Tuesday wie erwartet Klarheit gebracht. Wenn jetzt nicht noch irgendein komplett unvorhersehbares Ereignis das US-Präsidentschaftsrennen durchrüttelt, dann werden wohl Joe Biden und Donald Trump gegeneinander antreten. Also ein amtierender Präsident gegen einen ehemaligen Präsidenten, das hat es 1912 zum letzten Mal gegeben.
Der Super Tuesday ist deswegen so super, weil gleich in 15 Bundesstaaten die Kandidaten der beiden Parteien bestimmt werden. Deswegen lohnt es sich, die Entscheidungen der Wählerinnen und Wähler genauer zu analysieren. Wer also hat für Donald Trump gewählt? Wer hat nicht für ihn gewählt? Was ist mit Joe Biden passiert? Und was ist mit den Anhängern von Nikki Haley, die jetzt wie erwartet ihre Kandidatur aufgegeben hat?
Und Stichwort Joe Biden, der will diese Wählerklientel von Nikki Haley natürlich ködern, die moderaten Republikaner. Und er hat am Donnerstagabend seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Und da waren vielleicht auch ein paar Angebote für diese Wähler und Wählerinnen dabei. Darüber werden wir später noch sprechen. Und damit herzlich willkommen zu Auf den Punkt, die US-Wahl. Mein Name ist Nadja Schlüter, ich bin Redakteurin im Audio-Team der SZ.
Und mein Name ist Stefan Cornelius, ich bin Ressortleiter Politik der SZ.
Stefan, in unserer vorigen und allerersten Sendung haben wir uns ja noch gefragt, warum Nikki Haley eigentlich immer noch um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner kämpft, obwohl sie ja so gut wie keine Chance mehr hat, sie noch zu gewinnen. Und an diesem Mittwoch hat sie genau diese Chancenlosigkeit dann schließlich auch eingestanden, nämlich als sie in Charleston, South Carolina, vor die Presse getreten ist.
But the time has now come to suspend my campaign.
Nikki Haley hat ihre Kandidatur um die Präsidentschaft also offiziell beendet.
Das war allgemein erwartet worden. Es gab viel Druck von Seiten der republikanischen Wählerbasis, dass man nun endlich das Feld frei macht für Donald Trump. 14 von 15 Bundesstaaten hat Donald Trump gewonnen am Super Tuesday. Das ist ein ganz klares Wählervotum und das muss Nikki Haley natürlich auch respektieren.
Schon in 2 Wochen wird er wohl alle 1215 Delegiertenstimmen zusammen haben, die er braucht, um beim Parteitag im Sommer offiziell zum Kandidaten gewählt zu werden.
Jetzt hat er bereits 1011 und Nikki Haley nur 90 Delegierte. Auch bei den Demokraten sind die Dinge nun eindeutig. Joe Biden, der amtierende Präsident, hat all seine Vorwahlen am Super Tuesday klar gewonnen. Es gibt auch keinen ernsthaften Konkurrenten auf dem Ticket. Aber das werden wir gleich noch im Detail analysieren.
Donald Trump hat natürlich nach dem Super Tuesday eine Siegesrede gehalten, und zwar auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Aufgetreten ist er da zu dem Song, der immer bei seinen Wahlkampfauftritten läuft. Der wurde auch bei seiner Amtseinführung gesungen, nämlich dieser hier. Das ist God Bless the USA von Lee Greenwood. Ich habe schon von einem der SZ-Korrespondenten gehört, dass er davon immer schlimme Ohrwürmer kriegt, wenn er wieder bei einer Trump-Rally war. Wie findest du den Song, Stefan?
Das ist eigentlich ein tolles Lied, aber es ist jetzt politisiert. Es gibt inzwischen eine ganz lange Liste von politisierten Songs, Sängerinnen und Sänger, die Donald Trump untersagt haben, ihre Musik auf seinen Veranstaltungen zu spielen. Die Liste reicht von Adele über Aerosmith bis zu den Village People und The White Stripes. Das hat Trump überzogen.
Lee Greenwood ist ihm aber treu geblieben und ich finde diesen Song ja sehr, sehr pathetisch, auch ein bisschen kitschig. Trumps Rede, die danach kam, die war dann nicht so kitschig. Hören wir mal ein paar Stellen uns an, weil ich finde, das ist ja auch so ein Ausblick auf das, was den USA in diesem Wahlkampf bevorsteht.
It's sad to see what's happening to our cities. Our cities are being overrun with migrant crime and that's Biden migrant crime. But it's a new category of crime, and it's violent. They come into our country, we're going to stop them. We're going to close our borders. We're going to have to deport a lot of people, a lot of bad people, because our countries can't live like this. Our cities are choking to death. Our states are dying. And frankly, our country is dying. And we're going to make America great again, greater than ever before. Thank you very much.
Da ist sehr viel Doom and Gloom, our country is dying, our cities are choking. Das war so ein bisschen der Grundton dieser Rede, oder?
Das ist Trumps Grundton überhaupt, von dem werden wir bis November ganz viel hören. Joe Biden hat das Land an die Wand gefahren, Amerika ist dem Untergang geweiht. Es geht um Kriminalität und Migration vor allem. Es geht um eine Wahrnehmung, die nicht viele Amerikaner haben, aber eben Trumps Wähler. Und er bestärkt sie darin, dass ihr Amerika nur mit ihm, seiner zweiten Präsidentschaft, gerettet werden kann. Diese Zweiteilung Amerikas wird das beherrschende Thema dieses Wahlkampfs sein. Die Wahrnehmungsdebatte wird alles überlagern und sie wird natürlich befeuert durch Lügen, durch Behauptungen, durch Subjektivität, die wir von Donald Trump seit vielen, vielen Jahren kennen.
Ja, solche Lügen stecken auch in dieser Rede drin. Er redet ja eben von Städten, die überwältigt werden von Kriminalität, obwohl die Zahlen da eigentlich dagegen sprechen, dass eigentlich in den Städten, wo die meisten Migranten ankommen, die Kriminalität, die Gewaltkriminalität seit Jahren sinkt. Also das ist schon mal eine blanke Lüge, die er da erzählt, mal davon abgesehen, dass diese Invasion von Migranten, die er immer so beschwört, natürlich ein totales Hochpushen dieses Themas ist. Er sagt ja einfach, die überrennen uns, die nehmen unser Land ein.
Das ist wirklich eine Wiederholung des alten Liedes. Er behauptet, aber er liefert nicht. Die Menschen glauben es ihm trotzdem. Wenn es um Handelskonflikt mit China geht, um Strafzölle, um Russland, um Exporte, um den Stand der Wirtschaft. Er behauptet schlicht, dass Amerika in seiner Präsidentschaft besser geführt worden wäre, dass es dem Land besser gegangen sei. Es ist nicht korrekt, aber es ist diese Konfrontation, von der er lebt und die er braucht, um sich von Joe Biden abzugrenzen. Von Trump werden wir noch genug hören die nächsten Monate, deswegen jetzt noch mal schnell rüber zu Nikki Haley und das Ende ihrer Kampagne.
I have always been a conservative Republican and always supported the Republican nominee. But on this question, as she did on so many others, Margaret Thatcher provided some good advice when she said, quote, never just follow the crowd. Always make up your own mind. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that.
Spannend ist ja, was sie ihr nicht sagt, weil sie gibt ja keine Wahlempfehlung für Trump ab, aber sie sagt auch nicht, wählt ihn nicht.
Sie hat erstmal alles offen gelassen. Und das war natürlich taktisch enorm wertvoll. Nikki Haley bleibt weiter das Enigma, das Rätsel in diesem Rennen. Was passiert mit ihrem Wählerklientel? Was passiert mit den moderaten Republikanern, die sie hinter sich geschart hat? Und es sind nicht wenige. Donald Trumps größte Schwäche ist, dass die republikanische Partei so gespalten ist, wie sie davor noch nie war. Nikki Haley hat diese Spaltung natürlich für sich nutzen können. Und sie hat nun nicht dazu aufgefordert, ihren Konkurrenten zu unterstützen und ihre Wählerklientel kann genauso gut zu Joe Biden wechseln, der geradezu auf diese Leute wartet.
Und wenn man sich anschaut, welche Menschen Haley gewählt haben, dann sind es oft Menschen mit einem guten Bildungsabschluss, die eher wohlhabend sind. Ich hatte irgendwo gelesen, dass Haley vor allen Dingen in den Ski and Beach Resorts gewonnen hat, also wo diese Menschen leben, die eben Geld haben und sich ein gutes Leben machen. Es sind sehr viele Frauen dabei, die sie gewählt haben, so Suburban Moms nennt man sie, glaube ich, immer, also so Familienmütter, die außerhalb der großen Städte wohnen oder so im Speckgürtel. Und das sind ja auch alles Menschen, die Biden womöglich auch erreichen kann.
Und es sind die Wähler, die schon vor 4 Jahren die Wahl entschieden haben. Es ist genau dieses kleine Grüppchen von Wählerinnen vor allem, die in den Vororten wohnen, die eigentlich im Kern konservativ sind, aber von Donald Trumps Stil, von seinem Ton, von seiner Aggressivität abgestoßen werden. Sie werden auch von inhaltlichen Punkten abgestoßen. Die Republikanische Partei hat sich im Abtreibungsthema verirrt. Sie ist verloren gegangen und hat dort sehr, sehr viele Wählerinnen verloren. Also es geht tatsächlich um die sogenannte Mittelklasse, um die Menschen, die am Ende im November diese Wahl entscheiden werden.
Jetzt hat Haley ja auch gesagt, er muss dafür sorgen, also Donald Trump, dass sich alle hinter ihm vereinen. Und eigentlich könnte sie selbst ja dafür der Schlüssel sein, wenn er sie, wir haben das vergangene Folge schon mal kurz angesprochen, dann doch noch zu seinem Running Mate, zu seiner Vizepräsidentenkandidatin macht.
Es gibt auch andere Frauen, die sich in Stellung bringen, Kongressabgeordnete, Senatorinnen. Er hat eigentlich die Auswahl und Nikki Haley ist eine unangenehme Partnerin für ihn, weil sie ihm Widerspruch gibt, weil sie auf eigene Rechnung arbeitet. Sie hat das bereits in seiner Präsidentschaft getan, als sie UN-Botschafterin war mit Kabinettsrang und sehr eigenwillig Außenpolitik betrieben hat. Also Trump mag sie eigentlich nicht. Und mich würde es am Ende wundern, wenn er diesen Schritt unternimmt. Wenn die Verzweiflung groß genug ist, kann man es nicht ausschließen.
Hat Trump denn noch eine andere Möglichkeit, außer sich eine moderate Frau an die Seite zu holen als Running Mate, um irgendwie die Haley-Wähler für sich zu gewinnen? Was müsste er dafür jetzt tun?
Er müsste inhaltlich argumentieren und er müsste diese spalterische Art, die ihm so zu eigen ist, ablegen. Beides, glaube ich, wird er nicht schaffen, weil es gegen sein Naturell verstößt. Und ich glaube, je näher dieser Wahltermin rückt, desto aggressiver wird er wieder auftreten.
Und wir haben es eben auch schon gesagt, Biden könnte natürlich auch versuchen, diese Wähler, Wählerinnen für sich zu gewinnen. Er hat ihnen auch eine Einladung gemacht, direkt schon am Super Tuesday war es, glaube ich, in einem Statement, das rausgegeben wurde. Da hieß es, I want to be clear, there is a place for them in my campaign. Aber was muss er denn dann machen, um sie zu überzeugen, ihn zu wählen?
Er muss an ihren Patriotismus appellieren. Er muss wahrscheinlich auch das Thema Migration härter formulieren. Auch das werden wir ja gleich sehen, hat er getan in der State of the Union. Er muss möglicherweise auch das Thema Amerika in der Welt anders positionieren. Es sind in der Regel Wählerinnen und Wähler, die sehr isolationistisch eingestellt sind und die nicht glauben, dass Amerika einen großen Auftrag hat, momentan die Welt zu retten.
Stefan, wir nehmen am Freitagmorgen auf. Es ist jetzt kurz vor 9. Wir sind beide früh aufgestanden, um uns die State of the Union noch anzuschauen, Dinge nachzulesen. Reden wir aber, bevor wir auf den Inhalt kommen, vielleicht erstmal über den Elefanten im Raum, nämlich, dass Joe Biden, der Präsident der USA, sehr alt ist. Er ist jetzt 81 Jahre alt und das wird ja gerade sehr viel diskutiert, dass er es eigentlich nicht nochmal schafft, anzutreten, dass er es nicht nochmal schafft, Präsident zu sein für 4 weitere Jahre. Wie hat er denn auf dich gewirkt bei seiner Rede der State of the Union? Ich fand ihn recht wach, ich fand ihn auch recht klar und auch ziemlich energetisch.
Ja, er hat diesen Elefanten im Raum sozusagen an der Leine geführt. Er hat ihn sozusagen präsentiert. Er sagte ja selbst am Ende der Rede mit so ein bisschen Selbstironie, er sei ja schon eine Weile hier, auch wenn man ihm das nicht ansehe. Aber er spielte damit natürlich auf sein Alter an und kokettierte dann damit, dass dieses Alter auch große Vorteile mit sich brächte. Nämlich, dass man in seinem Urteil klarer und reifer wird, dass man weiß, was man möchte und vor allem, dass man weiß, was Amerika bedeutet. Und das war eine ganz, ganz starke Passage in der Rede, als er an das patriotische Gefühl und an das Gemeinschaftsgefühl dieses Landes appellierte. Ein Gefühl, das vielen Amerikanern im Moment fehlt, weil das Land doch sehr, sehr aggressiv im Inneren miteinander umgeht, weil es sehr viel Spannungen gibt. Und er sagt auf einmal, es gibt einen höheren Wert, irgendeine Ebene, die ihr mit mir, dem erfahrenen alten Mann, erreichen könnt.
I know it may not look like it, but I've been around a while. When you get to be my age, certain things become clearer than ever. I know the American story. My fellow Americans, the issue facing our nation isn't how old we are, it's how old are our ideas. Hate, anger, revenge, retribution are the oldest of ideas. But you can't lead America with ancient ideas that only take us back. You lead America, the land of possibilities. You need a vision for the future and what can and should be done.
Und ich fand auch gut gemacht, dass er danach eben direkt so eine Vision für die Zukunft aufgemacht hat. Also das Wort Future fällt sehr, sehr oft zum Abschluss dieser Rede, nachdem er über sein Alter gesprochen hat und wie lange er schon dabei ist. Das ist ja auch so ein Gegenprogramm zu Donald Trump, der ja eher in der Vergangenheit verhaftet ist. Und das Thematisieren seines Alters und was wir jetzt gehört haben, das war eher das Ende der Rede. Springen wir mal ganz an den Anfang. Da sprach Biden von einem beispiellosen Moment in der Geschichte und auch das können wir uns mal kurz anhören.
What makes our moment rare is that freedom and democracy are under attack at both at home and overseas at the very same time. Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that it needs to defend itself.
Er kommt in der ersten Minute seiner Rede auf einen Krieg auf der anderen Seite des Atlantiks zu sprechen. Das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich für eine Rede zur Lage der Nation.
Ja, aber er nimmt eine große Anleihe, nämlich bei Roosevelt. Zu Beginn des amerikanischen Eintritts in den Zweiten Weltkrieg hat auch dieser Präsident einen großen Bogen geschlagen von den Angriffen auf die Demokratie im Inneren und den Angriffen, die von außen kommen, eben durch den Nationalsozialismus. Und nun diese Parallelität. Wir sind also wieder in einem großen historischen Bogen und er appelliert an die Amerikaner, diese Probleme als Gesamtheit zu sehen, als auch als ihr Problem wahrzunehmen, weil Amerikas Bild in der Welt davon abhängt, ob auch dieser Krieg in der Ukraine siegreich für die Ukraine beendet werden kann.
Und du sagst es schon, es geht auch um die Angriffe auf die Demokratie von innen. Das ist nämlich direkt das Nächste, was er in seiner Rede dann gemacht hat. In den ersten 10 Minuten spricht er zweimal über Donald Trump, ohne ihn beim Namen zu nennen.
Now my predecessor, a former Republican president, tells Putin, quote, do whatever the hell you want. That's a quote. A former president actually said that, bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous, it's dangerous and it's unacceptable.
Auf jeden Fall auch eine Eröffnung des Wahlkampfs gegen Donald Trump jetzt. Ein weiteres großes Thema in der State of the Union war der Krieg im Gazastreifen. Da hat Biden sehr klar gesagt, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, hat dann aber auch eine Ankündigung gemacht, die vorab schon überall in den Nachrichten war, nämlich, dass die USA sozusagen einen temporären Hafen einrichten wollen an der Küste von Gaza, um Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen. Das hatte schon auch innenpolitische Gründe, weil er da ja sehr in der Kritik steht daheim.
Ja, seine linke Wählerschaft in der Demokratischen Partei kritisiert ihn heftig wegen der Israel-Politik. Aber ich fand bemerkenswert, dass diese Passage in der State eigentlich für meine Verhältnisse unterbetont war. Also er hat Israel nicht so hart angefasst, wie er es hätte tun können. Die Klarheit, die Appelle an Netanyahu haben gefehlt. Und natürlich weiß Biden, dass, was er heute sagt zu Israel im Herbst, gar keine Bedeutung mehr hat. Heute geht es darum, diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden. Das wird nicht über die State of the Union geschehen, aber das Signal an seine Wählerschaft ist, wir leisten humanitäre Hilfe, wir schicken diese Pontons und die Versorgungsschiffe und das ist erstmal das, was wir tun können. Das Hauptthema ist im amerikanischen Wahlkampf die Migration und die Südgrenze, die vielen tausend Menschen, die jeden Tag über die Grenze kommen. Der Zustrom ist ungebrochen und das ist Trumps stärkstes Argument. Es verfängt, es geht in die Lebensrealität der Menschen hinein und deswegen war auch hier die Ansage von Biden in der State of the Union von allerhöchster Bedeutung.
I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families. I will not ban people because of their faith.
Biden hat trotzdem in einem kleinen Moment der Rede auch die Fassade fallen lassen und das Wort der Illegals in den Mund genommen, also der Illegalen.
Lincoln Riley, an innocent young woman who was killed by an illegal. That's right. But how many of thousands of people being killed by illegals?
Das ist faktisch das Schimpfwort, das die Republikaner benutzen. Es ist ein konnotiertes Wort, das die Demokraten nicht benutzen. Joe Biden hat es nun benutzt. Er ist damit auch ein Stück weit auf die Republikaner zugegangen. Und das wurde sehr, sehr genau wahrgenommen. Und ich glaube, dass ihm das möglicherweise in der eigenen Partei Probleme bereiten wird. Aber es geht in dieser Migrationsfrage jetzt um den Punkt, wer wird die Deutungshoheit bekommen? Und Joe Bidens Angebot war, gebt mir dieses Gesetz, lasst es nun im Haus endlich abstimmen und gebt mir die Mittel, dann kann ich an der Grenze handeln. Und mein Vorgänger hat alles versprochen, er hat nie gehandelt und wir werden sehen, was sich dann in der Migrationsfrage entwickelt. Faktisch sind die Demokraten auf Trump-Linie schon ein Stück weit eingeschränkt und werden auch eine harte Grenzpolitik betreiben.
Es gäbe noch sehr viele Themen, die Joe Biden in dieser Rede aufgegriffen hat, zum Beispiel die Reproductive Rights, also Themen wie Abtreibung, Familienplanung, dass die Wirtschaft eigentlich brummt, dass bei der Wählerschaft aber nicht wirklich ankommt, offenbar gerade das Waffenrecht. Also da ist einiges noch passiert. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, das alles noch zu besprechen, aber es sind auf jeden Fall Themen, über die wir in den kommenden Folgen noch sprechen werden, weil sie uns begleiten werden in diesem Wahlkampf. Ich frage dich jetzt deswegen einfach, was ist dein Fazit von der State of the Union?
Die State of the Union war ein einschneidender Moment. Überhaupt diese ganze Woche war bedeutend. Der Wahlkampf hat nun wirklich begonnen zwischen den beiden Kontrahenten, Joe Biden und Donald Trump. Und die State of the Union hat einen Joe Biden präsentiert, der kämpferisch war, der aufgeweckt war, der alle Vorurteile, die man gegen ihn nun aufgebaut hat in den letzten Wochen, versucht hat zu widerlegen. Und wir haben die Leitmotive gesehen. Wir haben die großen Themen gesehen, die uns über die nächsten Monate begleiten werden, von Migration über den Zustand der Wirtschaft bis hin zu den großen amerikanischen Fragen. Was ist unsere Rolle in der Welt? Was ist unser Selbstverständnis in einem Land, das gespalten und im Streit liegt? Und wie können wir im November uns entscheiden, um positiv daraus hervorzugehen? All das wird nun die nächsten Monate bestimmen. Und insofern fand ich das eine der bemerkenswertesten Frühwahlkampfwochen, die wir in vielen, vielen Jahren erleben konnten.
Ich würde mich dem Fazit auch anschließen, vor allen Dingen in dem Punkt, dass Joe Biden wirklich sehr, wie ich schon zu Anfang sagte, energetisch rüberkam, das widerlegt hat, was ihm gerade immer vorgeworfen wird, dass er irgendwie nicht mehr öffentlich auftreten kann. Ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Und ich würde meinem Fazit auch noch hinzufügen, dass bei mir vor allen Dingen hängen bleibt, dass er sehr starke Gegenreden auf Donald Trump hält, ohne ihn namentlich zu erwähnen, dass er ihm Paroli bietet, jetzt schon so früh in diesem Wahlkampf und direkt aufgreift, was Trump an Talking Points immer wieder vorbringt und die entkräftet. Zum Schluss unserer Sendung wollen wir hier ja auch immer die Korrespondenten der SZ in den USA zu Wort kommen lassen, die beim Reisen und Berichten oft Momente erleben, in denen man was über die USA lernen kann. Diesmal hat uns Peter Burkhardt eine Sprachnachricht geschickt. Er ist Korrespondent in Washington und er war bei der State of the Union im Kapitol.
So, jetzt ist also kurz nach 1 Uhr morgens in Washington DC. Ich komme gerade zurück aus dem Kapitol. Ich war da auch vor einem Jahr. Und damals hatte ich so ein bisschen unterschätzt, wie weiträumig da alles abgesperrt ist. Bei der State of the Union, der Rede ist wirklich ganz großräumig, wird alles zugemacht, weil da halt alles im Kapitol ist, was Rang und Namen hat in der amerikanischen Politik. Angefangen vom Präsidenten über seine gesamte Regierung, Senat, Repräsentantenhaus, oberste Gerichtshof, das ist also alles, Justiz und Politik, alles versammelt, was wichtig ist, plus die Ehrengäste. Und letztes Jahr kam ich zu spät, kommt man einfach nicht mehr so ohne weiteres rein, sondern muss dann außenrum und muss dann unter, das ganze Gebiet des Kapitols ist ja untertunnelt, da muss man dann so unterirdisch durch ein Gebäude reingehen, es dauert alles lang, kann man gerade noch rein. Diesmal war ich dann ungefähr 4 Stunden vorher da, dann kommt man aber nicht mehr raus, so ohne weiteres, weil sonst kommt man nachher nicht mehr rein. Und naja, aber wenn man dann mal losgeht, ist interessant, man sieht natürlich auch alle mal aus der Nähe, die Abgeordneten, die ja sonst auch immer alle nicht so leicht zu kriegen sind, vor allen Dingen für ausländische Journalisten und auch im Aufzug steht da, dann steht immer irgendein Senator oder Abgeordneter neben einem, sich ausstieg gerade die Alexandria Ocasio-Cortez ein, der linke Star der Demokraten, und sehr nett gelächelt.
Und damit beenden wir unsere heutige Folge auf den Punkt die US-Wahl. Wenn Sie Themenanregungen oder Fragen oder auch einfach Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast@sz.de. Oder auch als Kommentar bei Spotify, da haben uns nach der ersten Folge schon ein paar Themenwünsche erreicht und wir werden versuchen, die zu erfüllen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur Wahl.
Auf jeden Fall hören wir uns kommenden Freitag wieder, denn der Wahlkampf geht weiter.
Produziert hat diese Folge Caroline Lenk. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.